Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Ohne den Strom geht da unten gar nichts. Das ist unsere Lebensversicherung. Der muss also laufen. Und wir hatten auch in der Vergangenheit ab und zu mal Stromausfälle. Und dann so ab 4 Stunden wird schon richtig kritisch. Also mein ersten Winter hat man zum Glück zum Ende hin so einen Stromausfall mit so knapp 4,5 Stunden. Und da hat man dann unsere Satellitenanlage verloren, unser Gewächshaus. Unsere Quelle im Prinzip, also unser Wasserreservoir ist zugefroren. Und die Gebäude waren so knapp über 0 Grad. Das heißt, wir hatten Glück, dass da die Leitungen nicht geplatzt sind.
Heute begeben wir uns auf eine Reise an einen der extremsten Orte unseres Planeten, den geografischen Südpol. Aber bevor wir uns in die eisige Kälte dieser unwirklichen Umgebung stürzen, lass mich kurz den faszinierenden Gast unserer heutigen Folge vorstellen. Robert Schwarz ist ein außergewöhnlicher Physiker, der sich zum Südpol-Experten entwickelt hat. Wie es dazu gekommen ist, besprechen wir in dieser spannenden Folge. Der Ort, den wir heute erkunden, ist die Amundsen Scott Station, die sich buchstäblich mitten im Nirgendwo auf etwa 3000 Metern Höhe am geografischen Südpol befindet. Hier, wo einst der Norweger Roald Amundsen und der Brite Robert Falcon Scott in einem erbitterten Wettstreit darum kämpften, wer zuerst den geografischen Südpol erreichen würde. Doch warum interessiert sich ein Deutscher für diesen Ort? Die Antwort liegt in einem zufälligen Projekt, bei dem ein Winter-Over-Scientist gesucht wurde, um ein Neutrino-Experiment für ein Jahr zu betreuen. Robert bewarb sich und erhielt überraschenderweise die Zusage. Sein geplanter einjähriger Aufenthalt dehnte sich schließlich auf erstaunliche 15 Winter aus. Er lebte in einer kleinen Station mit einem winzigen 4,5 Quadratmeter großen Zimmer, einem Gymnastikraum, einem Speisesaal und einem Skylab für Polarlichter-Experimente. Robert widmete sich während seiner Zeit in der Antarktis Experimenten mit dem Namen Amanda, Quad und Sputnik. Diese Experimente beinhalten Mikrowellenteleskope und die Untersuchung der Mikrowellenstrahlung aus der Frühzeit des Universums. Dies kann fast nur vom Hochplateau der Antarktis aus beobachtet werden und erfordert viel Expertise und Hingabe. Durch Robert werden wir nicht nur von wissenschaftlichen Arbeiten in der Antarktis erfahren, sondern auch von den menschlichen Aspekten des Lebens am Südpol. Das verspricht, eine sehr spannende Stunde zu werden. Mehr zu Roberts Reise findest du übrigens auch in seinem neuen Buch Unter den Polarlichtern – Der Antarktis, das im Knesebeck Verlag erschienen ist. Denk auch bitte dran, dass du bis Ende des Monats noch an unserem Gewinnspiel auf dem Off the Path Daily Podcast teilnehmen kannst und einen Platz auf unserer Reise durch Namibia gewinnen kannst. Gehe dafür einfach auf www.offthepath.com/Gewinnspiel. In der Zwischenzeit sind im Off the Path Daily Podcast auch wieder sehr spannende Folgen veröffentlicht worden. Wenn du magst, hören wir uns nach dieser Folge also dort. Nun aber viel Spaß mit Robert und der Antarktis. Robert, servus, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank, ja.
Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen rumgescherzt über Kälte und wie das Empfinden ja jedem anders ist. Ich bin ja gerade aus Spanien, Mallorca nach Deutschland gezogen und ich kämpfe mit den 5 bis 10 Grad, die wir aktuell im hamburgerischen Herbst haben. Wie geht dir das? Du bist jetzt wieder zurück in der grünen Welt. Wie kommst du klar?
Ja, also sehr gut. Das ist ja die Welt, die man kennt. Aber ja, ich muss sagen, also ich würde auch Mallorca bevorzugen vor Hamburg, 5 bis 10 Grad. Aber im Prinzip, gerade wenn man von dem Winter der Antarktis kommt, kommt einem alles warm vor. Also selbst dann, wenn man dann hier im Winter aus dem Flugzeug steigt, dann ist das ja fast T-Shirt-Wetter.
Also ich meine, selbst der Sommer in der Arktis sind, was sind das, minus 20 Grad, minus 15 Grad? Hatte ich in deinem Buch gelesen.
Antarktis, ja, wobei man muss sagen, schauen, wo man ist. Also die Antarktis ist ja riesig groß, die ist fast doppelt so groß wie Europa. Das heißt, das hängt natürlich auch sehr stark ab, wo man sich dort befindet. Und direkt am geografischen Südpol, wo ich eben die meiste Zeit war, da ist es wirklich so, dass ein heißer Sommertag minus 25 Grad hat.
Ich bin ja natürlich sofort in das allererste Fettnäpfchen getreten, das ich treten kann. Ich hatte mir fest vorgenommen, immer Antarktis zu sagen und nicht Arktis zu sagen. Es sind ja zwei unterschiedliche Sachen und ich meine, ich habe keine 2 Minuten ausgehalten und schon verkackt. Was ist denn der Unterschied?
Ja, also die Arktis ist ja natürlich im Norden und die Arktis ist im Prinzip also um den Nordpol rum befindet sich die Arktis und es ist im Prinzip Meereis, das von Landmassen umgeben ist. Und die Antarktis ist also um den Südpol herum, das ist ein Kontinent, der vom Meer umgeben ist. Und dadurch, dass es kontinentales Klima ist und auch von der Höhe her, ist die Antarktis schon mal um einiges kälter als die Arktis.
Ja, schau mal. Das ist doch toll, oder? 2,5 Minuten, schon ein bisschen schlauer. Und wir haben noch eine ganze Stunde vor uns. Sehr gut. Wie alt bist du?
53.
53. Du hast ein Viertel deines Lebens in der Antarktis verbracht?
Ja, genau. Also mehr als ein Viertel, kann ich noch sagen.
Ja, also das ist schon krass. Gibt es vergleichsweise Menschen, die... Also gibt es viele Menschen, die mehr Zeit als du da unten verbracht haben?
Also da muss man differenzieren, am geografischen Südpol selber nicht, aber in der Antarktis an sich schon. Da gibt es schon noch so eine Handvoll, die da mehr Zeit verbracht haben.
In Deutschland bist du doch der am meisten da unten verbracht hat, oder?
Nehme ich an, ja. Also für die gesamte Antarktis kann ich es nicht genau sagen. Also das kann ich wirklich nur genau sagen für den Südpol und da auf jeden Fall. Also da hat niemand mehr Zeit dort unten verbracht.
Ja, eine Sache, die mich total fasziniert hat, ist irgendwie, glaube ich, bei Seite 60, 70, ist, dass es ja verschiedene Südpole gibt.
Genau, ja.
Also es gibt den geografischen, es gibt den magnetischen und die anderen habe ich wieder vergessen seit gestern, als ich es gelesen habe. Wie viele gibt's?
Ja, es kommt darauf an, so 6 kann man eigentlich sagen, aber... Im Prinzip der wichtigste ist natürlich der geografische und der magnetische. Das ist also der, wo der Kompass hinzeigt. Der geografische ist natürlich 90 Grad Süd. Also wenn ich mir das Koordinatensystem aufzeichne, dann 90 Grad Süd. Und wenn ich über den magnetischen Pol laufen würde und ich eine Kompassnadel jetzt vertikal aufhänge, würde sie genau nach unten zeigen. So kann ich den auch feststellen. Und welcher Pol dann auch noch wichtig ist, ist der geomagnetische Pol. Das ist im Prinzip eigentlich ein theoretischer Pol, wenn ich mir das Erdmagnetfeld durch einen kleinen Stabmagneten im Prinzip simuliere und von weiter weg auf die Erde schaue, dann sehe ich im Prinzip so ein Feld, wie so ein Stabmagnet gibt. Und das ist aber allerdings das Feld, was die Teilchen, die von der Sonne kommen und die Polarlichter erzeugen, sehen. Das heißt, dieses Polarlichtoval, diese Hauptaktivitätszone ist um den geomagnetischen Pol zentriert.
Mhm. Unglaublich, unglaublich spannend. Und der geografische Pol ist auch der sich jedes Jahr verschiebt, oder? Den ihr jedes Jahr neu setzt.
Also ja, es sind natürlich kleine Schwankungen in der Erdachse drin, aber im Prinzip, was passiert? Man kann jetzt erstmal sagen, der geografische Pol ist natürlich fix. Wir verschieben ja auch nicht unser Koordinatensystem dauernd, wobei wirklich diese Erdachse auch ein bisschen wackelt. Aber was im Prinzip passiert, dass wir auf einem riesigen Gletscher sitzen, der sich mit etwa 10 Meter im Jahr bewegt. Und im Prinzip alle Gebäude und alles, was halt da drauf ist, verschiebt sich um 10 Meter. Und am 1. Januar wird der aktuelle geografische Pol im Prinzip neu vermessen, 90 Grad Süd. Und dann kommt eine neue Markierung rein, die ist dann also für ein Jahr wieder drin. Und so passiert das alle jedes Jahr. Und man kann dann also von den alten Markierungen immer so ungefähr 10 Meter sind die da im Abstand. Geht relativ geradlinig. Mhm. Also in den letzten, seit 56, 57, seitdem es eine Station da unten gibt, und kann man das relativ geradlinig machen. Und vor allem in den letzten Jahren natürlich oder letzten Jahrzehnten, als man es mit GPS macht, kann man das relativ genau bestimmen.
Das ist ja, du hast ja auch ein Bild dazu hochgeladen, wollte ich gerade sagen, aber in deinem Buch abgedruckt, wo man so gut sieht, wie im Hintergrund diese ganzen Markierungen sind. Und das macht ihr immer, du hast gerade gesagt, 1. Januar, das ist quasi euer Silvester, ne? Also mit Feuerwerk, genau. Ist ja nicht, weil da denken vielleicht die meisten nicht dran, aber ist ja alles hell, brauchst ja kein Feuerwerk, siehst du ja nicht. Das ist quasi eure Zeremonie.
Genau, ja, das hat sich so eingebürgert. Ja, Feuerwerk gibt es bei uns nicht. Dafür kann man dann halt, bei uns laufen natürlich auch alle Zeitzonen zusammen. Man kann halt dann jede Stunde rausgehen und zu einer anderen Zeitzone sozusagen Prosit Neujahr anstoßen. Und man muss dann allerdings auch schnell trinken, weil sonst gefriert das Getränk oder man bleibt mit der Lippe an der Dose kleben oder am Glas, je nachdem, was man gerade als Behälter hat.
Ja, das sind die Probleme der Antarktis, wo man halt draußen echt aufpassen muss. Wie bist du dazu gekommen? So lange, also wahrscheinlich war das von Anfang an nicht geplant, aber wie bist du dazu gekommen, in der Antarktis zu forschen?
Ja, also so lange genau war es nicht geplant. Auch überhaupt dorthin zu kommen, war reiner Zufall. Ich hatte 1996, 97 einen Studentenjob am Max-Planck-Institut für Physik in München. Und ich musste meinen Professor was fragen. Und der telefoniert und ich warte, bis er endlich fertig ist. Und lese halt gelangweilt die Aushänge im Gang, was da so an dem schwarzen Brett hing. Und da war einer dabei, für ein Jahr an Südpol zu gehen und irgendwie, also an den geografischen Südpol, um da ein Experiment zu betreuen. Und irgendwie, ja, Antarktis, Weltraum, das ist also irgendwie für Normalsterblichen so unerreichbar. Und das klang so, als wäre das ein Experiment, das länger laufen würde, weil ein Teil der Voraussetzungen hatte ich noch nie gehört. Und dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben, ob ich mehr Informationen haben kann. Vielleicht kann man das in ein paar Jahren mit Diplomarbeit oder so verbinden. Und dann kam so ein Einzeller zurück, ich soll einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Und dann habe ich das gemacht und eine Woche später haben sie mir den Job angeboten. Und dann habe ich mein Studium unterbrochen und war mein erstes Jahr da unten.
Verrückt. Ich habe die ganze Story natürlich in deinem Buch gelesen. Deine Mutter muss unglaublich begeistert gewesen sein.
Ja, also als erstes hat sie mal gesagt, wieso sollen sie dich nehmen? Das ist natürlich auch, da freut man sich auch. Und dann, als sie mich dann genommen haben, dann hat sie gemeint, ja, jetzt braucht sie einen Schnaps.
Kann ich mir vorstellen. Das ist ja natürlich keine Destination, wo man sich halt als Mutter mal eben so in den Flieger setzt, um den eigenen Sohn zu besuchen, zwischendurch, so wie man das halt vielleicht gerne mal macht, wenn die Kinder irgendwie fürs Auslandssemester irgendwo hingehen, dann denkt man sich, ja cool, kann ich das mit irgendwie meinem Urlaub kombinieren? Ist jetzt in deinem Fall ein bisschen schwerer gewesen.
War schwerer, aber mittlerweile sagt sie, als du am Südpol warst, wusste ich wenigstens, wo du bist.
Ja, weil du sonst überall unterwegs bist.
Genau, sonst bin ich halt jetzt viel unterwegs.
Du hast die Stelle auch bekommen wegen deines Professors, ne? Aber er wollte, also unfreiwillig.
Genau, ja, also es war natürlich so, auch wieder, wie es so ist, der Zufall spielt. Also einer der PIs, also der Principal Investigators, also der Chefs in den USA, der hat an dem gleichen Institut war auch ein Deutscher, seine Diplom- und Doktorarbeit gemacht. Der hat halt meinen Chef gekannt. Und der hat ihn halt dann angerufen und dann hat mein Chef gesagt, ja, habt ihr niemand anderen? So nach dem Motto, er wollte mich nicht gehen lassen. Und das hat er mir dann später erzählt, war mit so ein ausschlaggebender Grund, dass hier die Wahl dann auf mich gefallen ist.
Ja, nach dem Motto, ich brauche den eigentlich hier, der ist viel zu gut für euch. Und dann waren die so ein bisschen getriggert und davon angetan vielleicht.
Genau, irgendwie so.
Ja, du bist dann erst einmal eigentlich nur für ein Jahr darunter. Was waren deine Aufgaben?
Also meine Aufgaben waren es, ich habe da die ersten Jahre für ein Neutrino-Teleskop, also auch in meinem ersten Jahr gearbeitet. Und da waren wir im Winter zu zweit. Also es waren natürlich noch andere Leute auf der Station, aber für das Teleskop waren wir zu zweit. Und unsere Aufgabe war, dieses Teleskop am Laufen zu halten und schauen, dass die Daten rausgehen. Ist natürlich jetzt nichts von der Stange, das man schon mal ewig lang getestet hat, sondern das ist alles irgendwie improvisiert und es geht halt dauernd irgendwas kaputt oder nach jedem Stromausfall dauert es Stunden, bis man wieder alles am Laufen hat und manche Sachen laufen dann nicht und dann muss man eben schauen, wieso nicht und es ist eben viel improvisieren und das ist aber genau das, was mir liegt.
Ich hatte, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich mir so gedacht, so eigentlich, wenn man halt in die Antarktis geht, dann muss man viel mehr als nur Wissenschaftler sein, man muss auch so eine Art Handwerker sein.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, gerade eben für den Bereich, was wir eben da unten machen. Also man muss nicht in die Antarktis gehen, um jetzt irgendwelche Papers zu schreiben oder Auswertungen am Computer zu machen, das kann ich ja, daheim im Prinzip auch machen, aber da unten ist halt wirklich das handwerkliche Geschick gefragt und eben auch Ideenreichtum, wie man Sachen reparieren kann, wo man jetzt keine Ersatzteile hat, weil im Winter sind wir für gute 8 Monate von der Außenwelt abgeschnitten. Das heißt, es kann auch nichts runter geliefert werden und manchmal liegt es halt einfach auch an einfachen Teilen und dann muss man halt improvisieren und schauen, wie ich das wieder zum Laufen bringe.
Man muss aber nicht nur Wissenschaftler und Handwerker sein, sondern man muss auch Überlebenskünstler sein, denn du hast es ja gerade angesprochen, 8 Monate von der Außenwelt abgeschieden, da kann einfach gar nichts passieren, also da kann kein Flugzeug landen, da kann Schiffe auch nicht, ihr seid wirklich ganz abgeschieden von allem und müsst euch mit dem, was ihr da habt, selber ja über Wasser halten. Ihr habt dafür auch eine besondere Ausbildung genossen, ne? Diese Vorausbildung, um halt ausgewählt zu werden und da raus zu gehen, ist ziemlich intensiv gewesen.
Ja, sagen wir so, also so intensiv war es gar nicht. Wir sind unsere eigene Feuerwehr da unten. Also wir bekommen alle so eine Woche Crashkurs im Firefighting und dann vielleicht noch so eine kleine Erste-Hilfe-Ausbildung und dann ist natürlich ein Arzt unten. Und mittlerweile auch ein PA, Physician Assistant, ist das. Also die studieren auch, allerdings nicht ganz so lang wie ein Arzt, also irgendwo zwischen Krankenschwester und Arzt sind die. Und die machen im Prinzip die medizinische Versorgung. Wir können kleinere OPs machen. Wir müssen natürlich einen guten Gesundheitscheck machen, bevor wir da runtergehen. Und das ist es im Prinzip. Und klar, dann hängt es davon ab, was da unten passiert. Also man kann nicht mal schnell reinfliegen. Es gab zwar mittlerweile 3 Evakuierungen im Winter. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig und sehr gefährlich für die Flugzeugbesatzung. Man braucht auch 2 Wochen Vorlauf auf beiden Seiten, bis diese Maschinen aus Kanada nach Südamerika geflogen sind und dann nach Rothera an die britische Station auf der antarktischen Halbinsel und von dort sind es dann nochmal 10 Stunden Flug bis zum Südpol. Da gibt es keinen Ausweichflughafen dazwischen, keine Station, wo man notlanden kann. Das heißt, ein zweites Flugzeug ist noch als Backup in Rothera, falls das erste Flugzeug auf dem Flug zum Südpol irgendwo notlanden muss. Und wir sprechen ja dann vom Winter, wo es eben dann 6 Monate auch Dunkelheit herrscht, wo ich die Polarnacht habe und eben Temperaturen unter minus 60, teilweise unter minus 70 Grad. Und das ist also alles nicht so einfach. Und am Südpol muss dann eben eine Landebahn präpariert werden und das Betankungssystem, weil die Maschinen gar nicht den Treibstoff haben, um wieder zurückzufliegen. Das heißt, die müssen am Pol dann betankt werden. Und das ist alles nicht so einfach. War bisher zum Glück nur 3-mal nötig, aber eben man kann auch nicht darauf zählen. Und eben mit 2 Wochen Vorlaufzeit sieht man schon, dass wenn was absolut Akutes ist, dann hat man auch Pech.
Naja, vor allem mit 2 Wochen Vorlaufzeit ist halt, wenn halt irgendwas passiert, dann kannst du halt eben nicht sofort da raus, sondern du musst dich halt entsprechend extrem darauf vorbereiten. Hast du mal so eine Evakuierung mitgemacht?
2 habe ich mitgemacht, ja. Also 2001 war die erste, da war ich nicht dabei, aber 2003, die war noch, das war schon gerade am Sonnenaufgang, also 23. September. Das heißt, wir hatten zumindest schon Licht. Aber 2016 hatten wir dann eine wirklich mitten im Winter, also Mittwinter im Prinzip die, was bei uns die Sommersonnenwende ist, ist unten die Wintersonnenwende und es ist dann eben am Südpol 3 Monate seit Sonnenuntergang und noch 3 Monate bis Sonnenaufgang, also der 21. Juni. Und am 22. Juni hat man ein Flugzeug da unten, das 2 Patienten abgeholt hat.
Es mussten 2 Personen abgeholt werden. Was war da passiert?
Also beim ersten war ein Herzinfarkt. Den hatten wir dann soweit stabilisiert. Und auch der hätte also hat man genügend Medikamente, um den bis zum Ende des Winters zu stabilisieren und dass alles okay ist. Ich glaube, das hätte ihm auch ganz gut gepasst. Er hat sehr gern gelesen und der hätte jetzt auch, glaube ich, nichts dagegen gehabt, da bis zum Ende des Winters Bücher zu verschlingen. Und dann war nur diese Sache, dass wenn ein zweiter Herzinfarkt dazugekommen wäre, hätten die Medikamente nicht ausgelangt. Das heißt, man hat überlegt, ob man mit dem Flugzeug drüber fliegt und man am Fallschirm was abschmeißt, was wesentlich einfacher ist und schneller geht. Und dann kam aber eine Patientin dazu mit Verdacht auf Darmverschluss. Und dann wurde sehr schnell evakuiert. Und wir hatten es dann auch innerhalb von 10 Tagen, also war neuer Rekord, geschafft. Aber wenn dann sowas ist, dann ist natürlich die Experimente laufen auf Minimalbetrieb und da muss dann jeder, wir sind dann in der neuen Station im Winter so knapp über 40 Leute, da muss dann jeder mithelfen. Jeder hat dann einen gewissen Aufgabenbereich, den er übernimmt, um dann eben diese Evakuierung vorzubereiten. Wie gesagt, die Landebahn muss präpariert werden, eine Befeuerung muss aufgebaut werden, das Betankungssystem muss wieder hergestellt werden und so weiter und so fort.
Das ist natürlich auch total aufwendig. Ich meine, bei minus 70 Grad, da gefriert ja alles. Auch der Diesel, der ist ja sowieso schon steinhart. Da muss extra was beigemischt werden. Das ist extrem aufwendig.
Genau, also da unten läuft alles mit Kerosin, das dem Diesel jetzt nicht so unähnlich ist, aber eben bei tiefen Temperaturen noch einigermaßen zähflüssig ist. Ich meine, normale Flugzeuge fliegen ja auch, also hat Außentemperatur auch minus 50 und teilweise bis zu minus 60 Grad, die fliegen ja auch noch. Also, und unten hat man deswegen auch für alles dieses Kerosin, also egal, ob das jetzt die Generatoren sind oder die Traktoren, die sonst also alles mit Diesel läuft, läuft da unten mit dem Kerosin. Aber da war dann noch das Problem, dass diese kleinen Flugzeuge, diese Twin Otter, zweimotorige Maschinen, die haben keine Hydraulik und sind somit die größten Maschinen, die bei diesen tiefen Temperaturen noch fliegen können, dadurch, dass sie eben keine Hydraulik haben, die irgendwie einfrieren kann. Und damit die aber überhaupt die Reichweite von diesen 10 Stunden Flug haben, ist die innere Kabine halb mit einem Treibstofftank aufgefüllt, weil die Flügeltanks an sich gar nicht auslangen. Und man muss halt dann zum Beispiel den Treibstoff anwärmen, weil wenn man das Flugzeug dann betankt mit minus 65, minus 70 Grad kalten Treibstoff, dann wird es innen drin nie mehr warm. Das heißt, da bedanken sich dann Patienten und Flugzeugbesatzung. Das heißt, da musste dann eben der Treibstoff für das Flugzeug aus dem Grund angewärmt werden, dass eben der Innenraum dann sozusagen nicht zu kalt ist.
Was war bei der zweiten Evakuierung passiert?
Da hatten wir Gallensteine, bei der ersten auch. Und seitdem, nachdem also Evakuierung 1 und 2 wegen Gallenstein war, seitdem mussten wir dann unsere Galle auch untersuchen lassen als Teil der Vorsorgeuntersuchung. Und wenn wir Gallensteine hatten, musste entweder die Galle entfernt werden oder man durfte nicht überwintern.
Ich meine, die sind ja auch total streng. Bei dir war das ja so, dass du innerhalb in einer in Anführungsstrichen Nacht- und Nebelaktion ziemlich schnell... wie war das? Dein Zahnfleisch war entzündet oder so?
Also es war gar nicht so schlimm. Ich war also durch diesen PQ-Prozess, also Physical Qualified, war ich schon durch und war auch alles okay. Und dann kam aber ein Zahnarzt nochmal an Südpol, damals noch von der Navy, und hat uns alle nochmal durchgecheckt und hat gemeint, ja, hinten an 2 weiße Zähne sind so ganz kleine Taschen, das könnte eventuell ein Problem geben. War die ganzen Jahre davor nie. Und er hat gesagt, also ich muss diese Weisheitszähne, die beiden, entfernen lassen auf der linken Seite. Sonst kann ich nicht überwintern. Also ich war vorher schon abgesegnet von anderen Zahnärzten, die haben gemeint, das ist okay, aber dem seine Meinung, er hat gesagt, also nee, und das konnte ich natürlich nicht am Südpol machen. Das heißt, ich musste dann die 4.500 Kilometer nach Neuseeland zurückfliegen. Dann hat er es dort in der Nähe vom Flughafen in den Baracken, die die US Navy dort hatte, hat er die zwei Weisheitszähne gezogen, hat 10 Minuten gedauert für beide. Und dann den nächsten Tag durfte ich nicht fliegen, weil wegen Lufteinschlüssen und dann Druckausgleich. Aber am Tag drauf war dann das Wetter so schlecht in McMurdo, dass ich dann im Prinzip eine Woche in Christchurch gesessen bin, was jetzt nicht das Schlimmste war. Ich habe dann die Last-Minute-Bestellungen von den ganzen Winter-Overn entgegengenommen und bin dann mit einem riesigen Seesack dann zurückgekommen mit den ganzen Bestellungen. Und ja, das war für mich halt auf jeden Fall die weiteste Anreise zum Zahnarzt. Also einfach 4500 Kilometer, um eben mal schnell 10 Minuten Behandlung zu haben.
Ja, das ist total irre. Das muss man sich mal vorstellen. Also, weil natürlich die Gefahr besteht, dass sich sowas so krass entzündet und du dann quasi den Winter über mit extrem krass, extremen Schmerzen da unten verbringen würdest. Und im Gegenzug durftest du halt den Weihnachtsmann spielen für deine Kollegen.
Genau.
Und durftest die ganzen Besorgungen darunter bringen. Du hast jetzt gerade McMurdo angesprochen. Lass uns mal darüber sprechen. Was genau ist das?
McMurdo ist die größte Station in der Antarktis. Darüber werden wir eingeflogen. Also wir fliegen ganz normal mit kommerziellen Fluggesellschaften nach Christchurch, Neuseeland. Und von dort aus geht es dann mit Militärtransportmaschinen weiter nach McMurdo. Das ist also eine Station der Amerikaner an der Küste. Überhaupt die größte in der Antarktis. Im Sommer mittlerweile so etwa 800 Leute, im Winter etwa 200. Die ist befindet sich genau am Übergang zwischen Schelfeis und Seeeis und da können dann die Flugzeuge selbst mit Rädern auf dem blank geräumten Eis sozusagen landen. Das ist dann wie auf Asphalt, die dürfen dann nur nicht zu lange stehen dort. Und von dort aus geht es dann weiter mit Herkules-Transportmaschinen zum Südpol. Südpol kann man nur noch mit Flugzeuge nur noch mit Skiern landen, weil es einfach nur komprimierter Schnee im Prinzip ist und Räder dann zu stark einsinken würden. Und also McMurdo ist im Prinzip für uns das Drehkreuz, da ist über auch die ganze Versorgung der Südpolstation findet alles über McMurdo statt.
Mhm. Da landen dann auch quasi die ganzen Schiffe an mit dem ganzen Kerosin, das dann an die anderen Stationen weitergeleitet wird oder weitertransportiert wird, ne?
Genau, also einmal im Jahr kommt ein Versorgungsschiff, also ein Containerschiff dorthin, das eben Versorgungsgüter bringt, Material, Baumaterial, Fahrzeuge und mittlerweile nur noch alle 2 Jahre ein Tankschiff, das eben Kerosin bringt. Wir hatten früher um die Südpolstation innerhalb dieser 3,5 Monate, die sie im Prinzip offen ist, also was wir dann Sommer nennen, wo Flugzeuge rein und raus fliegen, so Ende Oktober, Anfang November bis Mitte Februar, das ist also der Sommer da unten, hatte man etwa 350 Flüge gebraucht, um den ganzen, vor allem Treibstoff, dort runterzubringen, Material, Personal. Und mittlerweile gibt es eine Überlandtraverse von McMurdo zum Südpol, dauert etwa so 3 Wochen. Und da ziehen dann Traktoren riesige Treibstoffblasen hinter sich her und bringen so den Großteil des Kerosins rein. Es wird also 3-mal im Sommer gemacht. Und dann hat sich die Flugzahl im Prinzip von über 300 auf etwa 80 reduziert. Und jetzt braucht man natürlich auch nicht mehr ganz so viel Treibstoff. Und deshalb kommt das Tankschiff nur noch alle 2 Jahre.
Ja, aber das ist total irre. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Job-Description, oder? Wenn man halt dann für diesen Trecker oder den Traktor zuständig ist, diese Kerosinblasen zu transportieren. Und ich meine, dann bist du 3 Wochen unterwegs im ewigen Eis. Das ist ja auch spannend und beängstigend zugleich.
Ja, also das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis sie diese Route im Prinzip fertig hatten, weil die müssen natürlich vom Schelfeis dann auf das polare Plateau kommen. Da ist also ein Höhenunterschied von so knapp 3000 Metern. Die müssen über die transantarktischen Berge. Und da waren dann auch einige Gletscherspalten zum Sprengen oder mussten aufgefüllt werden, dass da überhaupt dann diese Route steht. Und das hat so ein paar Jahre gedauert, bis das also alles fertig war. Und man musste natürlich auch jedes Jahr dann nochmal ein bisschen nachpräparieren. Aber das funktioniert mittlerweile ganz gut. Da sind dann auch also riesige Schlitten mit Wohncontainern drauf, wo die dann natürlich dann drin schlafen können und essen und selbst duschen und so weiter.
Mhm. Ja, aber es ist reges Treiben am Südpol. Das sind ja, wie viele Stationen werden von McMurdo aus beliefert oder halt, die da irgendwie dran angeschlossen sind? Es gibt ja, ist ja nicht so, dass jedes Land eine Station da unten hat. Es sind ja relativ wenige, oder?
Also es gibt so ungefähr 30 verschiedene, oder ja, vielleicht nicht ganz so viel, 25 Nationen etwa haben Stationen da unten. Grob 38 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. 38 sind ganzjährig besetzt. Und dann gibt es natürlich so viele kleinere Sommerstationen, gerade an der antarktischen Halbinsel. McMurdo ist auf jeden Fall sozusagen die Hauptversorgungsader für die Südpolstation, auch für eine italienische Station. Und dann ist natürlich auch haben das USAP, das United States Antarctic Program, über das ich ja da unten war. Die haben auch im Sommer sehr, sehr viele Fieldcamps, wo die dann irgendwo auf irgendwelchen Gletschern sitzen und Eiskernbohrungen machen und sowas. Und das läuft alles über McMurdo. Das ist einfach da ist die Infrastruktur da. Da ist eben es gibt die zwei Flughäfen, also einen für Flugzeuge mit Rädern, einen für Flugzeuge mit Skiern. Und von dort aus ist dann wirklich so ein, also der Hub im Prinzip, um in der Antarktis Forschung zu betreiben, also vor allem für die Amerikaner und aber auch für andere Nationen, die werden dann auch teilweise von dort aus mit versorgt.
Mhm. Warum ist es so wichtig, da unten zu forschen? Also warum wird so ein unglaublicher Aufwand betrieben, um das alles aufzustellen, aber halt eben auch aufrecht zu halten? Ja, genau. Was ist da so? Warum macht man das?
Also A ist zum Beispiel für die Mikrowellenastronomie ist am Südpol im Prinzip der beste Platz auf der Erde. Also noch nächstbessere Schritt wäre Weltall zu wesentlich höheren Kosten. Dann die ganze Klimaforschung. Also Ozonloch wurde ja in der Antarktis entdeckt. Die ganzen Eisbohrungen. Ich habe sonst nirgends diese Mächtigkeit an Eis. Also wir am Südpol sitzen wir schon auf 3 Kilometer dicken Eis. An der dicksten Stelle ist die Eisschicht fast 5 Kilometer dick. Das heißt, ich kann da Bohrungen machen und kann also ein paar hunderttausend Jahre im Erdzeitalter schauen, wie die Luftzusammensetzung in der Atmosphäre war. Das ist natürlich ganz wichtig jetzt eben mit Klimawandel, um zu schauen, wie war denn da die CO2-Konzentration über die letzten paar hunderttausend Jahre. Und da sieht man eben, dass es natürlich natürliche Schwankungen gibt, aber nie in diesen Extremitäten, wie wir sie jetzt haben und mit dieser Steigung, wie wir es jetzt in den letzten 150 Jahren hatten. Das gab es davor einfach nicht. Also zumindest nicht in den letzten paar hunderttausend Jahren, soweit wir zurückgehen können. Und sowas ist natürlich extrem wichtig. Das andere ist, wir sagen immer am Südpol, wir haben die sauberste Luft der Erde. Wir haben also auch ein eigenes Gebäude für Luftmessungen, wird von NOAA betrieben, der National Oceanographic and Atmospheric Administration. Und wir sagen, also wenn wir da irgendwelche Gase oder Spuren von irgendwelchen Stoffen in der Luft messen, dann wissen wir, das ist so ein weltweites Minimum. Weil tausende von Kilometern vor unseren Messgeräten, da ist keine Person, da ist keine Station, da ist nichts. Das heißt, wenn wir das da unten nachweisen können, wissen wir, das ist also sozusagen die unterste Schwelle. Irgendwo anders, wenn du hingehst, hast du natürlich wesentlich höhere Konzentrationen, weil da halt dann auch der Ausstoß wesentlich näher da ist.
Also ab dort ist quasi nur noch dreckigere Luft als bei euch oder
kontaminiert. Ja, zumindest wenn man auf der Luftseite ist. Also auf der Abwindseite haben wir natürlich auch um die Lebensader oder die Lebensversicherung der Station ist im Prinzip der Generator, der muss 24 Stunden am Tag laufen. Mit der Abwärme wird dann unser Wasser gewonnen. Wir sitzen natürlich auf dem größten Frischwasserreservoir der Erde, ist natürlich alles gefroren. Das heißt, es muss gewonnen werden, erstmal geschmolzen werden und das geschieht mit der Abwärme und auch die Station wird mit der Abwärme des Generators beheizt.
Ihr habt ja relativ viele Generatoren dort, ne? Ich erinnere mich, ich glaube, 3 große, ne?
Genau, also einer läuft immer, einer ist auf Standby, falls der ausfällt, dass sofort umgeschaltet werden kann und am dritten kann dann im Prinzip Der kann überholt werden oder repariert werden, je nachdem. Und dann gibt es auch noch eine kleine kleines Notgeneratorgebäude. Es sind dann nochmal drei kleinere Generatoren drin für den Notfall, falls irgendwie das Hauptgeneratorgebäude einfach nicht mehr benutzbar ist, weil eben ohne den Strom geht da unten gar nichts. Das ist unsere Lebensversicherung. Der muss also laufen. Und wir hatten auch in der Vergangenheit ab und zu mal irgendwelche Stromausfälle und dann so ab 4 Stunden wird schon richtig kritisch. Also mein ersten Winter hat man zum Glück zum Ende hin so einen Stromausfall mit so knapp 4,5 Stunden und da hat man dann unsere Satellitenanlage verloren, unser Gewächshaus, unsere Quelle im Prinzip, also unser Wasserreservoir ist zugefroren und die Gebäude waren so knapp über 0 Grad. Das heißt, wir hatten Glück, dass da die Leitungen nicht geplatzt sind.
Ja, das ist, ich erinnere mich, das gelesen zu haben, wie schnell halt aus eurer komfortablen, in Anführungsstrichen, Bubble einfach wirklich eine eisige Hölle wird, ne? Und ist einfach wirklich richtig gefährlich.
Ja, das kann schnell gehen. Oder auch bei uns sind ja die Kühlschränke beheizt, also für unsere Lebensmittel.
Ja, das ist so verrückt.
Das können, also alles, was man einfriert, das lassen wir bei uns einfach draußen. Da ist auch kein Problem, wenn der Strom ausfällt, aber eben die Sachen, die nicht frieren, die müssen im Prinzip in beheizten Kühlschränken sein. Und da, wenn mal der Strom ausfällt oder die Heizung im Prinzip ausgeht, das ist dann auch innerhalb von Stunden, hat man auch schon, wo dann gleich der halbe Vorrat von, ob das jetzt Softdrinks waren wie Coca-Cola oder Bier oder Wein, dann explodiert sind, weil die Flaschen und Dosen gefroren sind.
Ja, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt. Also dieses Leben dort ist so unglaublich komplex und so fragil, dass wenn halt eine Sache nicht mehr funktioniert, halt alles in Ungleichgewicht verfällt.
Ja, es ist das stimmt wirklich. Und es ist halt immer so ein bisschen, also man kann sich im normalen Leben gar nicht so vorstellen. Ich vergleiche es auch immer so, wie alles so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten. Also auch die einfach von der Temperatur her und dass es 6 Monate im Jahr dunkel ist. Also wenn ich es mir jetzt hier vorstelle, absolut kann ich es mir auch nicht vorstellen, wenn ich sage, okay, jetzt hier wäre es auf einmal 6 Monate dunkel, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das wäre. Aber da unten nimmt man es einfach in Kauf, so ist es halt da unten.
Hast du Anpassungsschwierigkeiten, wenn du dann zurückkommst? Also ihr nennt es ja auch die grüne Welt. Also wir sind jetzt hier in Hamburg oder du bei dir zu Hause, jetzt bist du in der grünen Welt. Hast du Anpassungsschwierigkeiten?
Also ich hatte da überhaupt keine Probleme. Das war wie so ein Schalter umlegen. Ich meine, das ist auch das, was man ja kennt. Klar, es ist mal gerade nach dem ersten Jahr, es ist toll, wenn man dann mal wieder, wow, Gras, wow, Bäume, oh, Kinder, oh, Hunde, gibt es ja da unten alles nicht. Aber das ist dann eigentlich wie so ein Schalter umlegen. Also das hat mir natürlich auch geholfen, weil wenn ich in der Antarktis aus dem Flugzeug gestiegen bin, dann war sozusagen ja die grüne Welt. Manche Leute sagen die reale Welt, aber ich sage eigentlich immer die grüne Welt, weil da unten ist es eigentlich auch real. Und da war das einfach so weit weg. Das hat mir natürlich auch geholfen. Aber wenn man da unten dann ist und denkt, oh, jetzt wäre ich gern da, jetzt wäre ich gern da oder jetzt würde ich gern das machen, das bringt einem auch nichts. Also im Prinzip dort, wo ich bin, mache ich das Beste draus. Und genau andersrum auch, wenn ich in Neuseeland aus dem Flugzeug gestiegen bin, war die Antarktis schon wieder so weit weg. Und dann war ich halt wieder in Neuseeland, in der grünen Welt.
Auf jeden Fall bist du sehr anpassungsfähig und extrem schnell. Bei dir ist es quasi ein Schalter. Ist bei mir beim Reisen halt oft auch, wenn man das halt quasi so beruflich und so intensiv beruflich macht, dass man sich vielleicht über die Jahre sehr dran gewöhnt.
Das ist ja mit Sicherheit. Und manchen Leuten fällt es einfach einfacher, manchen Leuten fällt es schwerer. Das ist auf jeden Fall auch.
Du hast gerade gesagt, Kinder, Hunde, das gibt's da einfach nicht. Aber dafür gibt's da andere Sachen. Es gibt Polarlichter, es gibt auch ein paar wilde Tiere. Zwar nicht in auf eurer Winterstation, aber halt rund um die Antarktis in McMurdo, da ist ja ein bisschen mehr Leben zum Beispiel, ne?
Genau, also bei uns gibt's gar nichts. Wir sind viel zu weit von der Küste weg, von der im Prinzip das ganze Leben in der Antarktis abhängt, also vom Meer eigentlich. Und also kürzeste Entfernung von uns zur Küste sind 1400 Kilometer. Und in McMurdo, wenn man dann zum Ende des Sommers ist, also wenn dann das Seeeis teilweise schon aufgebrochen ist und man offene Wasserflächen hat, dann kann man auch ab und zu vielleicht mal irgendwo einen Pinguin sehen, der in der Mauser an Land steht, oder Wale, die dann diese offenen Wasserstellen nutzen, und vor allem auch viele Robben, die man dann auf dem Eis sieht, dann dort sonnen.
Das sind dann die südlichsten Säugetiere, ne?
Genau, ja. Das sind also hauptsächlich die Weddell-Robben, obwohl also Weddell-Meer ist ja eigentlich auf der anderen Seite, aber das ist sozusagen die häufigste Gruppe von Robben, die man dort hat. Ab und zu auch mal Orcas oder Pilotwale, also von diese kleineren Wale, die man da auch dann sehen kann.
Eure Station ist ja ja so unglaublich weit von allem, und da ist ja überhaupt gar kein Leben, wie wir gerade schon gesagt haben. Eine Sache, an die ich mich erinnere in deinem Buch, ist die Luftfeuchtigkeit. Das ist ja quasi der trockenste Ort der Welt. Also wenn ich an trocken denke, dann denke ich persönlich an Hitze, und dann denke ich an so die Namib-Wüste oder in Namibia oder halt die Gobi in der Mongolei. Aber dann denke ich nicht an die Antarktis.
Ja, genau. Also das ist eben natürlich auch ein Grund, wieso wir mit den Mikrowellenteleskopen da unten sind. Also die Luftfeuchtigkeit ist wirklich extrem. Wenn man jetzt im Winter bei minus 75, geht er bei uns runter bis minus 80 Grad, da einen Liter Luft reinholt, der da zwar draußen auch jetzt 100% Luftfeuchtigkeit, wenn man den nach drinnen holt und aufwärmt, dann ist die Luftfeuchtigkeit bei Zimmertemperatur unter 1%. Und wir empfinden es schon als extrem trocken, wenn es unter 10% ist. Und das merkt man da unten auch sofort. Also im Prinzip die ganzen Schleimhäute, die Haut, das trocknet sofort aus. Und das bleibt eigentlich auch so, bis man dann wieder zurück nach Neuseeland kommt. Also sich dann das erste Mal wieder so sich die Schleimhäute erholen können.
Also ich habe hier, ich zitiere das mal. Ein bewährter Trick war hier Sekundenkleber. Er bleibt für ein paar Tage auf der Haut haften und verschließt die wunden Stellen, sodass die Risse darunter Zeit haben zu heilen, ohne unterdessen wieder auszutrocknen. Also ihr habt mit Sekundenkleber habt ihr euch quasi eure rissige Haut, eure Wunden verklebt.
Genau, ja, das war so ein so ein bewährtes Mittel, also gerade so an den Fingern, so am Übergang vom Nagelbett zum Nagel, wo es dann oft mal so die Haut einreißt. Und ja, das ist halt immer, wird dauernd belastet, und es heilt dann einfach nicht zu. Und eben so ein bisschen Sekundenkleber drüber, dann hat das eben genug Zeit, so ein paar Tage, dann fällt das ja dann auch wieder ab. Und es gibt aber dann genügend Zeit, dass ich das da unten so ein bisschen verschließen kann.
Ja, irre. Wir haben vorhin mal ganz kurz über die Generatoren gesprochen, und da erinnert, also das läuft ja alles über Kerosin, das haben wir auch alles schon drüber gesprochen. Aber eine Zahl, die bei mir irgendwie hängen geblieben ist, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, du wirst mich vielleicht korrigieren, war 1,7 Millionen Liter Kerosin?
Ja, 1,4 etwa, die wir am Anfang vom Winter haben, um durch den Winter zu kommen mit ein paar Reserven. Also falls mal irgendwie die Bedingungen am Anfang vom Winter so schlecht sind, dass also ein paar Wochen jetzt irgendwie kein Flugzeug reinkommen kann, dass man da noch ein bisschen Reserve hat.
Und damit wird quasi das Leben in der Antarktis versichert, also oder gesichert. Ne, damit heizt ihr eure Kühlschränke, also ist immer noch verrückt, damit funktioniert einfach alles.
Genau, also damit bekommen wir unser Wasser, also auch unser Trinkwasser. Das muss natürlich dann noch aufbereitet werden, weil dieses geschmolzene Eis ja im Prinzip wie destilliertes Wasser ist. Das heißt, das muss dann einfach auch noch mit Mineralien versetzt werden, dass man das also auch problemlos trinken kann. Dann natürlich auch zum Waschen, Duschen. Dadurch, dass wir das Wasser eigentlich nur mit der Abwärme des Generators erzeugen, wenn wir jetzt zu viel Wasser verbrauchen, müssten wir zusätzlichen Treibstoff benutzen, was natürlich dann auch wieder extrem teuer wird. Das heißt, wir haben zwei Minuten Duschen pro Woche und eine Ladung Wäsche. Das ist aber auch eigentlich bei dieser Luftfeuchtigkeit auch ausreichend. Man will gar nicht jeden Tag duschen, das macht die Haut gar nicht mit. Also sobald man aus der Dusche kommt, dann ist es so trocken, dass man gleich erstmal Dick Lotion auftragen muss. Und selbst wenn man Sport macht an sich, Schweiß ist eigentlich nur ja ein bisschen Wasser mit Salzen drin. Das riecht ja nicht. Das sind dann eigentlich erst die Bakterien auf der Haut, die das dann zum den Geschmack sozusagen bringen. Und wenn es einfach so trocken ist und man schwitzt, das verdunstet sofort. Also man ist da relativ, wenn man es nicht zu lange übertreibt, relativ geruchsneutral. Und es fällt dann eher auf, wenn jemand eben geduscht hat und mal einfach das Shampoo oder das Duschgel riecht.
Ja, ich hatte in deinem Buch, hatte ich gelesen, dass du geschrieben hast, also das Einzige, was dir so wirklich wahrnehmt an Gerüchen, ist das, was du gerade gesagt hast, halt eben, wenn jemand gerade irgendwie frisch geduscht ist oder aber man ist halt in der Nähe von der Kantine, also in der Küche, wo halt diese extremen Gerüche entstehen. Ansonsten ist alles andere mehr oder weniger geruchsneutral.
Ja, das liegt natürlich auch dran, weil dass die Schleimhäute immer so ausgetrocknet sind. Das macht natürlich auch viel aus.
Verliert man diesen Sinn dann eigentlich, wenn man so einen ganzen Winter da unten ist oder ein ganzes Jahr da unten ist?
Nee, das kommt sofort wieder, sobald es dann in Neuseeland ist. Auch das fand ich auch interessant, das war eigentlich jedes Mal so, wenn das sind ja diese Militärtransportmaschinen, mit denen wir fliegen, und wenn die dann schon gelandet sind und dann im Prinzip ausrollen, dann machen die schon oft ihre Heckklappe auf und dann kommt zwar noch dieser. Ja, die Motoren laufen ja noch, weil die noch immer, also auf dem Taxiway im Prinzip sind, zu ihrer finalen Parkposition fahren und dann kommt so ein Gemisch aus verbrannten Kerosin ins Flugzeuginnere, aber jeder nimmt da einen kräftigen Zug, weil es also mal schon wieder feuchte Luft ist. Das ist da wirklich so ein Highlight. Und innerhalb von ein paar Stunden ist das eigentlich mit den Schleimhäuten dann alles normal.
Mhm. Also genauso der wie Körper wenn man ist, ja.
ankommt, dass nach ein paar Stunden dann im Prinzip ja, dass alles ausgetrocknet ist.
Ja, also total irre. Eine Sache, die ich mir extrem anstrengend und auch spannend vorstelle, ist natürlich, wenn man diesen Winter dann da unten verbringt mit 40 Personen, dieses Konfliktpotenzial, was ja halt immer irgendwie so ein bisschen in der Luft schwebt oder hängt. Wenn so viele Menschen aus so vielen Regionen mit Ideen und Werten und so weiter zusammenkommen. Wie ist das?
Also in die meiste Zeit eigentlich top. Also man kann eigentlich immer sagen, dass 90% der Leute wirklich top sind. Es gab natürlich auch mal Jahre, da gab es ein paar Probleme. Manchmal kann man auch sagen, es langt auch ein fauler Apfel im Korb, dass das also sich auf die anderen überträgt, aber im Großen und Ganzen eigentlich top. Aber es ist auf jeden Fall Potenzial da. Und wir haben also einen Stationsmanager, der hat im Prinzip auch US Marshal Rights, der also auch mal irgendwie einschreiten kann, aber wir haben keine Zelle oder sowas, um mal jemanden wegzusperren. Und man muss sagen, leider ist, also ich kenne kein Antarktis-Programm, das so schlecht auswählt wie die Amerikaner. Also bei den ganzen anderen Programmen, die ich kenne, wird da noch wesentlich mehr Wert draufgelegt, also Wochen Vorbereitung. Bei uns ist es im Prinzip, man lernt die Leute in dieser Woche von der Feuerwehrausbildung kennen, wenn dann schon alle überhaupt da sind, weil vielleicht noch gar nicht alle eingestellt sind. Und dann gab es auch immer wieder so Last-Minute-Hires, also wo Leute in der letzten Minute, weil einer gesagt hat, nee, er bleibt jetzt doch nicht für den Winter oder weil es irgendwelche Probleme daheim gab, dass der zurück musste oder gesundheitliche Probleme, dass es hieß, er kann nicht überwintern, dann muss die Stelle natürlich wieder besetzt werden. Und dann kamen Leute teilweise runter, die mehr mit dem letzten Flugzeug, die hatten dann gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ja, super, habe ich mir jetzt anders vorgestellt, will jetzt hier aber nicht bleiben. Und aber man kann sagen, also im Großen und Ganzen echt tolle Leute, für die man auch die Hand ins Feuer legt. Aber wie gesagt, es gab auch, gerade 13 war so ein Winter, da hätte man eigentlich zwei Zellen gebraucht, um zwei Leute wegzusperren. Hatten wir allerdings nicht. Und dann muss man halt schauen, dass man sozusagen den Winter so gut wie möglich übersteht.
Mhm. Wird da nicht auf so psychologische Faktoren geachtet, wenn man die Menschen auswählt? Oder geht es da wirklich nur nach dem Curriculum?
Nein, es gibt einen Psychologietest, wobei den kann man, der ist absolut nichts sagen. Das waren 800 Multiple-Choice-Fragen und ein 5-Minuten-Interview mit dem Psychologen. Das haben sie jetzt zum Glück endlich abgeschafft. Das war mehr oder weniger nur in den USA kann man ja im Prinzip für alles irgendwie verklagt werden oder sonst was. Und das war, wir haben immer gesagt, so, das ist das typische Cover your ass, zu sagen, ja, wenn irgendwas passiert wäre, dass man sagen kann, ah, der hat ja durch diesen Psychologietest gemacht, das war, man hat jetzt gesehen, das ist jetzt kein Massenmörder oder sonst irgendwas. Aber also absolut nichts sagen. 800 Mal Bitch-Choice-Fragen und ein 5-Minuten persönliches Interview mit einem Psychologen für so eine Überwinterung, das ist lächerlich. Mittlerweile ist es so, dass der Psychologe beim Teambuilding, also bei der Fire School schon mit dabei ist und dann auch die Winterauer-Besatzung zum Südpol begleitet und da unten auch noch Teambuilding macht. Der hat also dann die Leute wirklich für eine längere Zeit mit denen in Kontakt und sieht die persönlich und das ist also jetzt dann schon wesentlich besser geworden.
Hm. Gibt es denn da auch vor Ort einen stationären Psychologen für euch?
Nee, das gibt's nicht. Also wenn dann höchstens mal, also wir haben ja etwa so 10 Stunden am Tag Internet, dass man dann irgendwie also über Internet jemand erreichen kann oder mittlerweile über Iridium kann man auch 24 Stunden am Tag telefonieren, dass wenn Bedarf ist, dass man da vielleicht sich auch an jemand wenden kann.
Ja, weil ich meine, dieser psychologische Aspekt dieser ganzen Geschichte ist ja unglaublich wichtig, weil du musst dich ja voll und ganz 100% auf deine Mitmenschen verlassen können für den Fall der Fälle, ne?
Genau, also das ist auf jeden Fall der Fall. Also wie gesagt, aber ja, man kann sagen, also 90% der Leute sind echt top. Und da kann man sich wirklich drauf verlassen. Man lernt die natürlich auch sehr intensiv kennen in dieser Zeit. Und es bilden sich auch sehr viel Freundschaften, die dann auch ja anhaltend sind. Also nicht nur in der Zeit, in der man dann da unten ist. Und mit etlichen habe ich dann auch öfters überwintert. Also man wächst da schon sehr stark zusammen.
Mhm. Welche sind so deine Aufgaben so in letzter Zeit gewesen? Welche Projekte hast du da so mit verantwortet?
Also mein letztes Projekt am Südpol war auch ein Mikrowellenteleskop. Da war ich dann der Einzige vor Ort im Winter. Und es ist 9 Jahre gelaufen, von 2010 bis 2019. Und mit dem haben wir im Prinzip das Nachleuchten des Urknalls beobachtet und versuchen, einen experimentellen Hinweis zu finden für die sogenannte Inflationstheorie, die besagt, dass sich das Universum direkt nach dem Urknall, also innerhalb der ersten Sekunde, kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat. Mhm. Und das würde die Probleme, die man mit der Urknalltheorie hat, die heute eigentlich von Wissenschaftlern nicht angezweifelt wird, aber es sind so ein paar Sachen, die man eben nicht schlüssig erklären kann, die würden sich durch diese Inflationstheorie sehr elegant lösen. Und man versucht jetzt eben, einen experimentellen Hinweis zu finden, und um diese Theorie zu beweisen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man nichts findet. Das ist in der Physik auch ein Ergebnis. Und dann weiß man, okay, diese Inflation, wie man sich das vorgestellt hat, ist so nicht stattgefunden. Wie kann ich diese Ungereimtheiten, die ich mit dem Urknall noch habe, anders erklären?
Welche Auswirkungen hat das gehabt, also diese Inflation des Urknalls?
Also es war also kurz nach dem Urknall, dass sich eben das Universum kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat und etwa von einer Größe kleiner als ein Atom auf die Größe von einem Basketball aufgebläht hat. Das ist also ein Volumen oder Verdoppelung ein paar tausend Mal. Das klingt jetzt erstmal nicht dramatisch, aber eben ein paar tausend Mal eben hat sich diese Größe verdoppelt. Ich bin dann immer so als Beispiel, also unser Gehirn ist ja nicht, das kann das irgendwie berechnen und sowas, aber wir können es uns nicht vorstellen, was exponentiell heißt. Jeder hat es mit Corona gehört, exponentieller Anstieg, jeder nickt. Aber was es wirklich heißt, ich nehme dann immer als Beispiel, wenn ich ein Blatt Papier nehme, das so 0,1 Millimeter dick ist und ich falte das, dann habe ich 0,2, falte ich es nochmal, habe ich 0,4, falte ich es nochmal, habe ich 0,8, nochmal 1,6 Millimeter und so weiter. Wie oft muss man es falten, dass es von der Erde bis zum Mond geht? Dann denkt jeder, mein Gott, das ist eine irrsinnig hohe Zahl, aber das ist nur 42. Also ich kann zwar ein Blatt Papier nicht 42 Mal falten, das geht dann physikalisch nicht, aber rein theoretisch wäre ich dann schon weiter als der Mond. Und das ist eben das Exponentielle. Wenn ich das Blatt Papier dann nochmal weiterfalte, insgesamt 107 Mal, habe ich schon das sichtbare Universum, also schon 13,8 Milliarden Lichtjahre. Jetzt habe ich aber nur mal im Prinzip das 107 Mal verdoppelt. Und jetzt sprechen wir beim frühen Universum ein paar tausend Mal im Prinzip verdoppelt. Also das ist, was dieses Exponentielle heißt. Es erstmal klingt nach nicht viel, aber es ist gewaltig.
Ja, ja, total. Und faszinierend. Also ich meine, also diese Vorstellung ist, ja, wie du es gerade schon gesagt hast. Also ich bin da, so wie du es erklärt hast, ist einfach faszinierend. Du hast jetzt 15 Jahre oder 15 Winter da unten am Südpol verbracht. Was hast du in dieser Zeit öfters gesehen? Regenbögen oder Polarlichter?
Ja, auf jeden Fall Polarlichter. Also Regenbogen gibt es da unten gar nicht, weil es eben auch kein Regen
gibt. Nee, ich meine jetzt in diesen 15 Jahren, also
ja, der Vergleich. Ja, auf jeden Fall Polarlichter.
Ist das jetzt für dich halt so normal, wie für uns einen Regenbogen zu sehen? Also fasziniert dich das noch?
Auf jeden Fall, ja. Es gibt, ich habe mir mal gesagt, allein die Polarlichter waren schon wert, immer wieder runterzugehen. Und das hat mich also wirklich absolut fasziniert. Und ich habe auch immer, wenn ich wusste, es sind gute Polarlichter draußen, es ging von der Arbeit, bin ich auch raus und habe geschaut. Wobei das nicht jeder so empfindet. Also manche sagen, ja, boah, jetzt habe ich schon welche gesehen, brauche ich nicht mehr rausgehen. Und dann auch stolz sind, wenn sie schon monatelang nicht mehr draußen waren. Aber nee, mich hat das also absolut immer wieder fasziniert.
Also ich glaube, du bist der beste Gast, den ich jemals hier haben werde, der uns erklären kann, wie dieses Phänomen entsteht. Ich liebe sie, ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich sie sehen darf. Habe schon viele Reisen gehabt in Skandinavien, wo wochenlang ja keine rauskommen. Also es ist halt wirklich viel, viel Glück zu tun. Wie entsteht dieses Phänomen?
Also die Polarlichter sind im Prinzip, die entstehen durch geladene Teilchen von der Sonne, die ins ganze Weltall abgegeben werden. Und die Teilchen, die jetzt Richtung Erde fliegen, die können jetzt nicht direkt in die Atmosphäre eindringen, weil die Erde vom Magnetfeld umgeben ist. Und also geladene Teilchen können Magnetfeld nicht direkt durchdringen, sondern die werden abgelenkt. Und das kann man sich so vorstellen, die folgen dann den Magnetfeldlinien wie so Perlen auf einer Schnur. Und an den Polen, wo die Magnetfeldlinien dann in die Atmosphäre eindringen, dringen eben auch diese Teilchen ein und stoßen dort mit Atomen und Molekülen zusammen und regen die an und das gibt dann dieses Licht. Das gleiche Prinzip hat man im Prinzip in jeder Neonröhre. Da habe ich ein dünnes Gas drin und ich lege da Hochspannung an, dass da Elektronen durchfliegen. Die stoßen mit den Molekülen in diesem Gas zusammen, regen im Prinzip die Elektronen in der Hülle an. Die wollen nicht in diesem angeregten Zustand bleiben, gehen wieder in den Grundzustand zurück. Das heißt, es müssen aber diese Energie, die sie durch den Stoß aufgenommen haben, irgendwie loswerden. Und das Einfachste ist, das in Form von Licht abzugeben. Und das habe ich eben noch viel schöner als beim Neonlicht eben in der Atmosphäre auch. Und dann hängt es davon ab, welche Atome oder Moleküle angeregt werden. Also das Häufigste eben das Grüne, das ich auch am besten sehen kann mit bloßem Auge. Das ist atomarer Sauerstoff, der da angeregt wird. Und mit dieser Anregung kann man es vielleicht so vorstellen, wie wenn man jetzt der Nachbarhund schläft vor der Hütte, man geht da jetzt relativ nah vorbei, der schreckt auf, bellt einen an, will aber eigentlich lieber wieder in den Schlafzustand zurückgehen, also muss ein bisschen energielos werden, bellt ein bisschen und dann legt er sich hin und schläft wieder weiter. Und im Prinzip, das ist, was diese Atome auch machen. Die werden also angeregt, wollen also nicht in diesem angeregten Zustand bleiben, und wollen wieder in den Grundzustand zurück und müssen also diese überschüssige Energie, die sie durch den Stoß von diesem Teilchen aus dem Sonnenwind bekommen haben, abgeben und das dann in Form von Licht.
Und wie ist das nochmal? Also je nachdem, in welcher Höhe das passiert, ändert sich die Farbe, ne? Wir haben ja grün und wir haben violett, lila.
Genau, also das Häufigste ist einfach, die häufigste Polarlicht im Erscheinung ist im Prinzip unten grün, oben rot. Das ist also eigentlich atomarer Sauerstoff, der angeregt wird. Und das Grüne ist vom zweiten auf den ersten angeregten Zustand und das Rote ist dann vom ersten auf den Grundzustand. Da gibt es dann verschiedene Verweildauern und Bei dem einen geht es innerhalb von einer Sekunde, dass das grüne Licht abgegeben wird. Beim roten dauert das schon bis zu 2 Minuten. Und dann kann es sein, dass in der Zeit dieses Sauerstoffatom mit einem anderen Atom zusammenstößt und dann da die Energie wieder los wird und das Rote gar nicht abgegeben wird. Aber je weiter oben man ist, desto geringer ist die Dichte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wieder höher, dass das Rote abgegeben wird. Wenn die Energie der Teilchen sehr groß ist und sie sehr tief eindringen, dann wird Stickstoffmoleküle angeregt in tieferen Lagen. Dann habe ich unten an den Polarlichtern einen roten Schimmer und dann eben das Blau-Violette. Das ist, wenn noch Sonnenlicht auf die höheren Atmosphärenlagen trifft. Also die Sonne ist schon weit unterm Horizont. Aber wir sprechen hier zwischen Polarlichtaktivität ist zwischen 60 und 500 Kilometern über Grund. Mit der Hauptaktivitätszone so 200 bis 300 Kilometer über Grund. Und da kann es eben sein, dass das Sonnenlicht noch auf die höheren Atmosphärenlagen fällt und dort Stickstoffmoleküle, im Prinzip das UV-Licht, die vorglüht und dann kommen diese Teilchen an und dann gibt es das blau-violette Licht, was natürlich vom Auge nicht so gut aufgenommen wird. Also unser Auge ist ungefähr 8-mal so empfindlich im grünen Bereich wie im blauen und roten. Also das Grüne können wir von Haus aus schon wesentlich besser sehen. Und wir sagen ja auch, nachts sind alle Katzen grau, also es braucht schon eine gewisse Intensität, dass wir überhaupt die Farben wahrnehmen. Viele Polarlichter, wer es also noch nie gesehen hat und das erstmal sieht, ist vielleicht auch enttäuscht, weil das also gar nicht so ausschaut wie auf den Bildern, so richtig schön farbenprächtig, sondern eher so weißlich. Aber man sieht halt dann diese Bewegung relativ gut, die bei den Aufnahmen dann immer eingefroren ist, weil ich länger belichte. Und wenn die Intensität dann sehr groß ist, also bei richtig großen Polarlichtschirmen, dann sehe ich auch mit bloßem Auge schon ein bisschen Farbe, vor allem eben das Grüne, vielleicht so ein bisschen rosa, rötlich. Und was mittlerweile auch super ist, wenn mal wieder die Vorhersage ist, dass man Polarlichter sieht, einfach mal das Handy nehmen und im Prinzip die Kamera im Himmel halten, weil die sind mittlerweile so empfindlich und natürlich auch in allen Frequenzbereichen relativ gleich empfindlich, also nicht so wie das Auge, 8-mal empfindlicher im Grünen. Und dann kann man also die Farben der Polarlichter sozusagen auch in Echtzeit fast sehen, wenn man einfach durch das durch die Handykamera im Prinzip schaut und sich das Polarlicht auf dem Display anschaut.
Ja, 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 so mache ich das übrigens immer, wenn ich immer über die Arktis fliege, also nachts, dann habe ich immer das Handy in der Hand und zeige immer raus und schaue immer, wo denn jetzt gerade vielleicht die Nordlichter zu sehen sind, um sie dann quasi mit der großen Kamera aufzunehmen. Also das ist ja natürlich dann Lightroom wieder, wenn wir die ISO ganz hoch machen und dann die Farben so ein bisschen bearbeiten, damit man das also so schön kontrastreich sieht, wie das eigentliche Auge ganz, ganz selten die Nordlichter sieht.
Genau, ja.
Also ich war ganz am Anfang war ich auch eher enttäuscht und aber mittlerweile, und das hast du ja wahrscheinlich auch schon ganz, ganz oft gesehen, habe ich das Glück gehabt, dass ich so 1-2 Mal so wirklich richtig intensive Nordlichter gesehen habe und wenn die dann halt quasi mit bloßem Auge über deinem Kopf tanzen, das ist schon phänomenal.
Ja, da unten war man natürlich prädestiniert, also es gibt dieses Polarlicht-Oval, das also sowohl im Norden als auch im Süden. Das ist im Prinzip die Hauptaktivitätszone, die um diesen geomagnetischen Pol, den wir vorher schon angesprochen haben, zentriert ist. Und das ist wirklich wie so ein leuchtender Ring in der Atmosphäre. Kann man also auch aus Satelliten sehen. Und der geografische Südpol ist so ziemlich genau auf der Innenseite von diesem Oval. Das heißt, wir haben eigentlich innerhalb von 24 Stunden, wenn es dunkel ist, also es ist natürlich das ganze Jahr über Polarlichtaktivität, aber man sieht es natürlich nur, wenn es dunkel genug ist, dann eben in der Polarnacht. Innerhalb von 24 Stunden haben wir immer eine Polarlichtaktivität und je nachdem von der Sonnenaktivität abhängig haben wir dann ja vielleicht einmal in der Woche einen großen Ausbruch, so wirklich so einen geomagnetischen Sturm oder wenn die Sonnenaktivität niedriger ist, dann vielleicht halt nur einmal im Monat. Aber es ist also wirklich innerhalb von 24 Stunden sieht man immer was und da unten also auch oft wirklich so hell, wenn man die Teleskope sind so einen Kilometer etwa von der Station weg, man läuft dann schon oft mit dem Blick nach oben. Aber auch nicht immer. Und manchmal läuft man dann und dann sieht man auf einmal den Schnee so grün aufflackern und dann schaut man rauf und hat wieder wirklich so einen schönen Polarlichtausbruch über einem.
Ja, ja, da stelle ich mir unglaublich faszinierend vor. Also einer der wenigen Menschen, die das gesehen haben. Ne? Also als Normalsterblicher bekommst du sowas nicht zu sehen.
Ja, vor allem eben in dieser Häufigkeit. Also das ist natürlich absolut beeindruckend. Und man muss vielleicht auch noch sagen, also wenn, da kommt auch auf die Frage, also die Polarlichter im Norden, also Aurora Borealis und die Polarlichter im Süden, Aurora Australis, sind genau das Gleiche. Und wenn jetzt im Norden ein großer Ausbruch ist, habe ich zur gleichen Zeit auch im Süden einen großen Ausbruch. Die Pole an sich kann ich jetzt nicht direkt vergleichen, weil beim einen ist Tag, beim anderen ist Nacht. Aber man ist mal über entsprechende geografische Breiten geflogen, da Alaska, Neuseeland. Und wenn man sich dann die grobe Struktur anschaut, dann ist das fast spiegelbildlich. Was jetzt erstmal verblüffend ist, auf der anderen Seite sind das natürlich die gleichen Magnetfeldlinien, die sozusagen von Nord nach Süd laufen. Und dadurch ist also im Prinzip die grobe Struktur schon mal vorgegeben. Das ist natürlich dann durch Variationen, die ein bisschen anders, aber das grobe Bild, wenn ich auf entsprechenden geografischen Breiten bin, kann dann eben spiegelbildlich ausschauen.
Ach, das ist faszinierend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die Erde, also Moment, mal ganz kurz kurz sortieren, denn die Entfernung zur Sonne ist ja bei beiden Polen unterschiedlich, ne?
Ja, aber die meisten Teilchen werden sowieso weit hinter der Erde eingefangen. Also es sind ganz wenige, die direkt an den Kast sozusagen, dort, wo die Magnetfeldlinien direkt eindringen in die Atmosphäre, dass die da wirklich dort direkt eindringen, sondern die meisten werden weit hinter der Erde, also viele, viele Erddurchmesser hinter der Erde eingefangen und dann zur Erde hin zurück beschleunigt. Mhm. Das ist also der Großteil der Teilchen. Dann hängt es auch noch davon ab, wie sozusagen in diesem Sonnenwind, der von der Sonne kommt, dass diese Teilchen ist auch im Prinzip ein Magnetfeld mit drin, und wenn das eben dem entsprechend ausgerichtet ist, dann kann sich das mit dem Erdmagnetfeld besser verbinden, als wenn es sozusagen in die andere Richtung geht, und dann kann also einmal mehr Teilchenübertrag stattfinden als im anderen. Wenn ich da also auf so Seiten schaue wie spaceweather.com oder sowas, also Polarlichtvorhersageseiten, da kann man dann genau sehen, wie das interstellare Magnetfeld, also im Prinzip, was jetzt im Sonnenwind mitkommt, ist, und dann kann man auch Vorhersagen machen, das wird jetzt wirklich, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich hoch für gute Polarlichter oder eben nicht so hoch.
Ja, dann muss natürlich das Wetter noch mitspielen und Sterne, genau. Also Nacht sein und keine Wolken, und dann hat man einen tollen, tollen Abend, den man nie wieder vergessen wird.
Genau, so ist es, ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Robert, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Wahnsinnig interessant. Auch dein Buch Unter den Polarlichtern der Antarktis hat mich sehr, sehr fasziniert. Wir haben ja jetzt nur einen Bruchteil deiner Zeit angesprochen. Ich meine, 15 Winter in der Antarktis, das ist natürlich sehr, sehr intensiv, und alles andere gibt's natürlich dort zu lesen. Wie geht's jetzt für dich weiter? Geht's wieder zurück irgendwann?
Also der Südpol nicht. Ich bin seit etwa 11 Jahren auf Expeditionskreuzfahrtschiffen in der Antarktis unterwegs, weil ich irgendwann mal auch Pinguine sehen wollte, nachdem ich Jahre in der Antarktis war, weil es die eben bei uns nicht gibt. Und da bin ich jetzt im Moment so in unserem Winter sozusagen, sprich Sommer dort unten, immer so 3 Monate noch in der Antarktis, um zumindest so ein bisschen Polarluft zu schnuppern. Also man spricht auch von dem Polarvirus, der einen packen kann. Das sind eben die Leute, die dann immer wieder in die Polregionen zieht, obwohl sie so unwirtlich sind.
Ja, also ich habe es leider selbst noch nicht hingeschafft, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas Außergewöhnliches einen wirklich dann nicht mehr loslässt, wie man an dir vielleicht auch so ein bisschen sehen kann.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles, alles Gute für die Zukunft.
Ja, ich sag auch danke, ja. Und ebenfalls alles Gute und weiterhin tolle Reisen und tolle Podcasts.
Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank an Robert, dass er so viele Einblicke in das Leben in der Antarktis mitgebracht hat und mit uns geteilt hat. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder hier im Off the Path Weekly Podcast, muss ich ja schon fast sagen. Und wenn du nicht genug bekommen hast vom Reisen, dann schau auf jeden Fall im Off the Path Daily Podcast vorbei. Denn dort haben wir in der Zwischenzeit wieder sehr viele spannende Folgen veröffentlicht. Mittlerweile solltest du um die 20 Folgen dort haben. Genug, um noch ein paar Stunden zu füllen.